Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. Herzlich willkommen heute zum Südnordfunk bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Heute im Studio begrüßen euch Rüfin Songwe und Martina Backes. Ich bin verantwortlich für die Sendung.
Hussein flieht 2014 mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland. Er stirbt am 27. September 2016 in einer Behelfsunterkunft in Berlin-Moabit, erschossen von Polizeibeamten, die anrückten, um den Vergewaltiger seiner Tochter zu verhaften. Angeklagt werden die Polizeibeamten nicht. Sie haben aus Notwehr geschossen. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Hussams Familie und ein Solidaritätsbündnis wehren sich gegen dieses Urteil. Sie wollen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Der Südnordfunk hat unter anderem mit Hussams Witwe Saman Geht gesprochen.
Wir sind in Behandlung bei einem Psychologen. Wir haben noch keine Wohnung. Zurzeit gehen meine Töchter zur Schule. Aber wir sind alle noch sehr labil. Saman Gate hat noch nicht verkraftet, was ihrem Mann passiert ist. Ein gutes Jahr ist es her, als Hussam Fadl in einer Unterkunft für Geflüchtete von Polizeibeamten erschossen wurde. Sein Tod kam wie aus dem Nichts für die junge Familie. Erst wenige Monate waren sie in der Unterkunft in Berlin-Moabit. Hier in Deutschland suchten sie, was es im Irak für sie nicht gab. Ein sicheres Leben. Doch dieser Wunsch wird am 27. September 2016 brutal zerstört. Saman Gate erinnert sich. Ein Pakistaner aus der Unterkunft hat meine Tochter zu einem dunklen Platz geführt. Er hat versucht, sie zu vergewaltigen. Andere Leute aus der Unterkunft haben ihn aber gefunden und meine Tochter zu mir gebracht. Den Täter bringen sie zu den Wachleuten in der Unterkunft. Die rufen die Polizei. Kurz darauf kommen Dutzende PolizeibeamtInnen. Sie bringen den Täter in ein Polizeiauto draußen vor der Unterkunft. Hussam Fadl erfährt erst jetzt von der Tat. Er ist aufgeregt und läuft auf das Polizeiauto zu. Was dann genau passiert? Dazu gibt es verschiedene Aussagen. Sicher ist, es fallen Schüsse und Hussam Fadl fällt zu Boden. Er stirbt noch am selben Abend in einem Berliner Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein.
Ja, man muss sich vorstellen, hier sind unzählige Zeugen und Zeuginnen vernommen worden, sowohl eine ganze Reihe von Polizeibeamten als auch von Leuten, die in diesem Wohnheim gewohnt haben zum damaligen Zeitpunkt, 27. September 2016. Daraus ergibt sich ein ausgesprochen widersprüchliches Bild von diesem Geschehensablauf.
Anwalt Urnisch von Klenkreff hat in dem Fall zusammen mit einer Kollegin die Nebenklage übernommen. Er hat Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft zu dem Fall. Die Berichte der Augenzeugen ergeben kein einheitliches Bild. Trotzdem erhebt die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen die Beamten, die Hussam Fadl erschossen haben. Das Verfahren wird Ende Mai 2017 eingestellt. Anwalt Uni von Klanggericht kritisiert diese Entscheidung scharf.
Die Staatsanwaltschaft argumentiert damit, dass sie einen Sachverhalt zugrunde legen, wonach die schießenden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben sollen. Und an dieser Art von Sachverhaltsbeschreibung kann man wirklich einige Zweifel äußern. Das fängt an bei der Frage, ob denn der Getötete überhaupt ein Messer in der Hand gehabt hat, was von Polizeibeamten behauptet wird.
Nur wenige AugenzeugInnen haben das Messer in der Hand von Hussam Fadl gesehen. Um genau zu sein, nur die drei Polizeibeamten, die auf ihn geschossen haben.
Was sonderbar ist, ist, dass verschiedene Polizeibeamte, und zwar genau die, in deren Richtung der später Getötete dann gelaufen ist, die ihn also frontal von vorne haben kommen sehen, dass die nichts von einem Messer gesehen haben. Dass die gesagt haben, der kam auf uns zu, wir stellten uns so hin schon, um ihn aufzuhalten, und plötzlich hörten wir Schüsse. Und sinngemäß haben die noch gesagt, was ist denn jetzt los? Sind die wahnsinnig geworden zu schießen?
Das Messer, das Hussam Fadl angeblich in der Hand gehalten hat, taucht zwar am selben Abend in der Unterkunft noch auf. Doch finden es genau die Polizeibeamten, die auf Hussam Fadl geschossen haben. Und die einzigen, die es auch schon vorher gesehen haben wollen. Und selbst wenn Hussam Fadl ein Messer in der Hand gehabt hätte, mussten die Polizeibeamten wirklich schießen, um den Täter im Polizeiauto vor Hussam Fadl zu schützen? Unklar ist nämlich auch, ob das Auto schon geschlossen war, als Hussam Fadl darauf zuläuft.
Wir gehen davon aus, dass der Mann, der wegen Vorwurfs Vergewaltigung da festgenommen worden ist an dem Tag, dass der sich bereits auf einem Polizeiauto befunden hat und dass auch hinter ihm schon die Türen geschlossen waren. Die Staatsanwaltschaft unterstellt im Moment einen Sachverhalt, wonach der gerade dabei war, auf dieses Polizeifahrzeug verbracht zu werden, dass die Tür noch offen gestanden habe. Da muss man auch sagen, gibt es ausgesprochen widersprüchliche Aussagen. Das ist kein einheitliches Bild, was sich da zeigt. Wir gehen nach Auswertung der Akten davon aus, dass sehr viel mehr dafür spricht, dass die Türen bereits geschlossen gewesen sind.
Die Witwe Samangate ist erschüttert. Sie kann nicht verstehen, dass die Mörder ihres Mannes nicht bestraft werden. Ich will, dass die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wollen, dass sich die Stadt für uns interessiert. Meine Töchter und ich sind noch im Heim. Niemand von den großen Verantwortlichen ist zu uns gekommen. Wo ist die Menschlichkeit? Die Stadt Berlin hat Samangate wenig geholfen. Unterstützung bekam sie aber von mehreren NGOs aus Berlin.
Unter anderem wandte sie sich an die Berliner Organisation Reach Out. Reach Out ist eine Beratungsstelle für Opfer und rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Zusammen mit dem Berliner Flüchtlingsrat und der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt gründete Reach Out ist ein Bündnis, um die Familie von Hussam Fadl zu unterstützen.
Dieses Bündnis, Gerechtigkeit für Hussam Fadl, möchte nicht hinnehmen, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. Biplab Basu von Reach Out wirft der Polizei vor, dass Hussam Fadl dem rassistischen Stereotyp des rachsüchtigen Arabers zum Opfer fiel.
Wenn ich die Berichterstattungen der ersten Tage, danach gab es gar keine, sehe, dann merke ich, welche Art von Informationen weitergereicht wird. Ein in der Hand mit einem Messer bewaffneter Araber rennt zu einem Täter, um ihn zu verletzen. So ungefähr diese Tenor passt zu der Vorstellung bei nicht nur allgemeiner Bevölkerung, auch bei vielen Polizeibeamten, dass die denken, naja, Araber haben ja nun mal immer ein Messer dabei und die sind rachsüchtig. Die Tochter wurde missbraucht, also es ist glaubwürdig. Deswegen denke ich, das politische Bild, das die verbreiten, ist sehr leicht zu verdauen. Und da bedienen sie diese Klischee, um sich reinzuwaschen.
Neben Klageanwalt Urlicht von Klinggriff musste über rassistische Motive der Beamte nicht spekulieren. Für ihn zeigt der Fall aber, dass im deutschen Justizsystem grundlegend etwas falsch läuft.
Wir wissen ja alle, dass Verurteilungen von Polizeibeamten so ähnlich sind wie ein Sechser im Lotto. Das gibt's ja eigentlich kaum. Auch bei derartigen Tötungsgeschichten kommt es ja praktisch nie zu Verurteilungen. Wir müssen feststellen, dass die Statistik da ein absolut eindeutiges Bild zeigt. Selbst bei der zugespitzten Sachverhalten, wo wir Anwälte davon ausgehen müssten, im Normalfall, wenn die Beschuldigten nicht Polizeibeamten wären, würde hier umstandslos eine Anklageerhebung erfolgen und überwiegend es dann auch zur Verurteilung kommen, gibt es einfach in Verfahren gegen Polizeibeamte andere Spielregeln.
Ulrich von Klinggräf und seine Kollegin wollen weiter dafür kämpfen, dass der Tod von Hussam Fadl noch zur Anklage kommt. Besonders wahrscheinlich ist das aber nicht. Trotzdem wollen die Anwältinnen und das Solidaritätsbündnis weitermachen. Sie wollen politischen Druck aufbauen, den Fall in die Medien bringen, wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, damit es irgendwann heißt, Gerechtigkeit für Hussam Fadl. Ich sage zur Stadt, wo seid ihr? Wo sind die Verantwortlichen? Warum sind sie nicht zu uns gekommen? Kommen Sie zu meinen Töchtern und entschuldigen Sie sich.
$1 Almanien.
Wenn es so weiterläuft wie jetzt, sind wir bald alle tot. Wir müssen einsehen, wir sind auf einem Boot und das Schiff geht unter. Wir sind auf einem steinigen Weg. Es bleibt uns nicht viel Zeit, um einen besseren Weg zu eignen. Ich habe einen Traum, auch wenn man es kaum schafft. Glaub ich an den Traum und glaub mir, er ist traumhaft.
Was können wir tun, eine Chance zu entdecken, die Menschen zu retten? Was können wir tun, unsere Ängste und Wut immer mehr zu verstärken?
Auf der Klimakonferenz wird derzeit, nämlich seit gestern bis zum 17.11. noch darüber verhandelt, wie das Ziel, die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad zu begrenzen, überhaupt erreicht werden soll und kann. Regelwerke und konkrete Verpflichtungen, die in Paris nicht gemacht wurden, stehen also auf der Tagesordnung. Über das Wie gibt es gleich zu Beginn der Klimakonferenz heftigen Dissens. So sorgte am Eröffnungstag, also gestern, eine Initiative der UN-Klimaagentur für Kopfschütteln bei der Europäischen Union. Die UN will die Agrarkraftstoffindustrie als Partner auf der COP stärken. Die Europäische Union nämlich hat gerade erst in ihrer Neufassung der Erneuerbaren Energierichtlinie das Ziel formuliert, den Anteil an Treibstoffen, die aus Biomasse gewonnen werden, von 8% auf 3,8% zu reduzieren. Um zu verhindern, dass weltweit der Regenwald durch den Auspuff geblasen wird, also aus gutem Grund. Der Energiepflanzenanbau, die Grundlage also für die Herstellung von Agrotreibstoffen, ist gerade mit Blick auf die so wichtige Ernährungssicherung in den Ländern des globalen Südens extrem umstritten. Viele große Konzerne entwickeln einen ausgeprägten Hunger nach Land, um am Geschäft mit den Agrotreibstoffen zu verdienen. Oft ziehen kleinbäuerliche Betriebe und Gemeinden in kürzeren und verlieren den Zugang zu ihren Feldern. Und auch die Treibhausgasbilanzen von sogenannten Biotreibstoffen fallen laut dem Globium-Bericht der EU alles andere als positiv aus. Wenn andere landwirtschaftliche Sektoren wie die Viehwirtschaft für den Energiepflanzenanbau weichen müssen, suchen sich diese neue Flächen. Und zwar genau dort, wo derzeit Regenwald wächst. Nicht alles ist gut, was sich Bio nennt. Denn Palmöl, Soja und Zuckerrohr, der Grundstoff für den Biosprit, wird vermehrt auf Flächen angebaut, auf denen ehemals Regenwälder standen oder bäuerliche Gemeinden ihre Nahrung produzierten, um dann nach Europa verschifft und hier in die Tanks eingespeist zu werden. Die Partnerschaft zwischen der größten Bioraffinerie Europas, der privaten Firma Ethanol Europe Renewables Ltd. und der UN-Klimaagentur wurde bereits im vergangenen Jahr in Marrakesch auf der COP22, also der Vorläuferkonferenz, initiiert. Die Idee dahinter ist, den Verkehr zu dekarbonisieren, also den fossilen Treibstoff Erdöl durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen. Molly Scott Cato, Abgeordnete des Europäischen Parlaments und für die neue europäische Richtlinie auch zuständig, kommentierte die Partnerschaftsinitiative der Agrotreibstofflobby mit der UN als entmutigend. Agrotreibstoffe bleiben bei der Suche nach Wegen für eine Verkehrswende ein heftig umkämpftes Terrain. Selbst die EU-Richtlinie geht mit ihrem Ziel aus menschenrechtlicher Sicht nicht weit genug. Letzten Freitag diskutierten wir hier übrigens im Süd-Nord-Funk mit 3 ExpertInnen, welche Relevanz die Biokraftstoffe in der Bioökonomie für das Klimaschutzziel haben. Und genau diese Debatte werden wir uns gleich anhören, doch zunächst ein wenig Musik.
What about the other 8,759 hours of the year?
What are you gonna do then?
Change, it's not just power. This problem goes deeper than one Earth hour. Planet Earth's future ain't looking bright. We gotta do more than just turn off the light.
All the nation's feeling down, can't get no relief. Every single day we lose more of the reef.
Don't wanna see the reef become an empty space. Gotta save the world, so we're up in your face.
Stop whining like a baby.
But what can I do?
Log yourself on earthhour.org.au.
You wanna be a hippie? Go and hug a tree. Wanna make a difference? Call your local MP.
Hello.
What up, boy?
I'm not an MP.
Make the change.
change. It's not just power. This problem goes deeper than one Earth hour. Make the change to stop climate change. Without that change, we can't stop the change.
Australia's gotta move away from dirty fossil fuels. Old school fuel is a tool for fools. Make a declaration to prolong our preservation. Energy that is renewable will save our generation. The ocean's getting hotter, like milk is gonna curdle.
Now let's all watch this footage of the cutest baby turtle.
Aww.
When the song is over, turn off your computer or your telly. We don't want all the corals losing all the zesenthelli.
Make the change, it's not just power. This problem goes deeper than one Earth hour. Call your MP, have a conversation. Get some solar panels and some greener superannuation.
Das war der Song Make the Change, Not Climate Change. Ein Musikvideo von Axis of Awesome aus Australien. It's about a lot more than just switching off your lights for 60 minutes. Jetzt probieren wir, die Studiodebatte über Bioökonomie hier abzuspielen. Ich hoffe, der Player funktioniert jetzt. Wir haben die Studiodebatte aufgezeichnet letzten Freitag. Leider war auch da das Mikrofon nicht in der besten Verfassung.
Das fossile Zeitalter geht zu Ende oder muss zu Ende gebracht werden, wenn das Klima gerettet werden soll. Agrartreibstoffe galten als ein Baustein bei der Suche nach einem Energiekonzept bzw. einem Energiemix, der den Ausstoß von Treibhausgasen verringert. Doch mit der Tank- oder Tellerdebatte haben Biokraftstoffe längst ein schlechtes Image. Auch ist bekannt, dass die Verbrennungsmotoren der PKWs auf den Straßen gelegentlich den Regenwald durch ihren Auspuff jagen. Der Globiom-Bericht der EU-Kommission macht deutlich, dass Agrarkraftstoffe eine schlechte Klimabilanz haben. Im Durchschnitt sind die CO2-Emissionen um 80% höher als die aus fossilen Kraftstoffen. Die Debatte, ob es ethisch vertretbar ist, Palmöl, Raps, Soja oder Zuckerrohr in den Tank zu stecken, zieht neue Kreise. Denn eine Konkurrenz um die besten Flächen zwischen dem Anbau von Energiepflanzen einerseits und dem Anbau von Nahrungspflanzen andererseits erfährt möglicherweise durch die anvisierte Vision, die Wirtschaft zu transformieren und auf Biomasse umzustellen, einen neuen Push. In der Vorbereitung auf die Neuauflage der Erneuerbaren Energienrichtlinie, auch Renewable Energy Directive oder RED genannt, hat die EU-Kommission erste Konsequenzen aus dem Imageverlust der Agrotreibstoffe der ersten Generation gezogen. Die Verwendung von Agrotreibstoffen, die aus Lebensmittelpflanzen wie zum Beispiel Getreide, Mais und Zuckerrüben produziert werden, soll in der neuen, ab 2021 wirksam werdenden Richtlinie RED 2 gedeckelt und schrittweise zurückgefahren werden. Andererseits haben immer weniger Autofahrerinnen Bedenken, Biosprit zu tanken. Indes fragen sich Umweltverbände, Autoindustrie, Klimaschutzexperten und auch die EU im Rahmen der Klimapolitik, wie die Risiken der heutigen und der künftigen Biotreibstoffpolitik zu bewerten sind.
Wir werfen heute insbesondere im Süd-Nord-Funk einen Blick auf die süd-nord-politischen Implikationen, die dieses ganze Thema, dieses sehr komplexe Thema hat. Und ich begrüße ganz herzlich heute im Studio Fabricio Rodriguez. Sie sind sehr viel mit Raumplanung beschäftigt und haben sich im Zuge dessen gerade auch die Landwirtschaft, vor allen Dingen in Ländern Lateinamerikas angeschaut, sind aber auch mit der Frage, inwieweit indigene Rechte davon mit betroffen sind, stark beschäftigt. Unter anderem bist du auch Mitglied einer Forschungsgruppe, die sich nennt Bioökonomie, soziale Ungleichheit, Verflechtungen im Bioenergiesektor eben aus einer transnationalen Perspektive. Dann begrüße ich weiter Susanne Reiner. Susanne, du bist Geschäftsführerin vom Regenwald-Institut hier in Freiburg und bist auch Mitglied bei dem hier in Freiburg ansässigen Arbeitskreis Energiehunger, nein danke, der sich just wegen dieses Themas vor circa 5 oder 6 Jahren.
Das sind mittlerweile, glaube ich, 10 Jahre.
Ja. Schön, dass du auch heute die Zeit gefunden hast, herzukommen. Und Armin Bobsin ist GIMA-Manager, ich glaube derzeit hauptsächlich in Emmendingen beschäftigt, sehr viel beschäftigt mit Fragen von Ressourcenmanagement. Und deine Rolle heute wird sein, auch nochmal zu schauen auf die Frage Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg, in Deutschland. Was haben die für eine Relevanz? Kommunale Energieautonomie, wie hängt das zusammen mit Biomasse und auch mit der Frage von der Umsetzung der Klimaschutzziele von Deutschland? Wir möchten aber gerne zunächst mal in einige Länder schauen, aus denen Biomasse in Form von Palmöl zum Beispiel nach Europa, eben auch nach Deutschland importiert wird um diese sogenannten Quoten in den Treibstoffen, also alle Leute tanken ja heutzutage Biodiesel, ohne länger drüber nachzudenken. Die Debatte vom ADAC ist durch, dass es den Motoren schadet. Aber was heißt dieser Anbau genau für die Länder in Lateinamerika? Wie sieht der aus?
Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung heute mit euch dreien. In Lateinamerika findet eine sehr starke Debatte statt, insbesondere seit der Jahrhundertenwende, würde ich sagen, hat sich einiges an Anbau von Biomasse getan. Und zwar bleibt es ein Konfliktfeld, weil es natürlich um die großflächige Investitionen geht, die sozusagen Monokulturen im Vordergrund im Auge haben. Denn bei der Energieerzeugung geht es hauptsächlich darum, eine ausreichende Volumen herzustellen, die globale Märkte bedienen können. Insofern sind die Auswirkungen für unterschiedliche Länder sind die ganz anders aus. Sie sind manchmal sichtbarer, manchmal weniger sichtbar. Also in Zentralamerika, sind ja kleinere Länder, da sind die Auswirkungen ganz eher zu sehen. Also da findet seit 15 Jahren in etwa eine starke Expansion von Palmöl zum Beispiel, nicht nur für Treibstoffproduktion, sondern auch für die Kosmetikindustrie zum Beispiel, auch für Waschmittelproduktion und so weiter. Und Guatemala, Mexiko, Belize, die teilen sich auch eine Regenwaldfläche. Das ist die zweitwichtigste nach dem Amazonasgebiet in Lateinamerika. Und das ist ganz sichtbar, dass diese Monokulturen sich Richtung Regenwald ausweiten. In Brasilien, das kennen wir auch im Regenwald, im Amazonasgebiet, findet ein ähnliches Phänomen statt. Es geht um Sojaanbau zum Beispiel, aber auch um Zuckerrohr seit einigen Jahren, die sich breit machen, und zwar nicht unbedingt im Sinne einer kleinbäuerlichen, agrarökologischen Landwirtschaft, die ja eher umweltverträglich ist, sondern es sind im Mittelpunkt die agrarindustrielle Konzerne, die diese Anbauflächen fördern. Und das betrifft natürlich auch die Leute, die sonst durch die agrarökologische Landwirtschaft ihre Lebensgrundlagen gelebt haben und diese jetzt stärker in Gefahr sind.
Also man könnte ja vielleicht auch sagen, dass der Anbau von Biomasse, wenn diese dann für die energetischen Zwecke dieser Länder, die ja oftmals einfach auch einen Mangel an Energie noch haben, genutzt werden vor Ort, dann wird es ja vielleicht Sinn machen. Könnte man das so sagen?
Das wird leicht gesagt, das könnte man sich so denken. Es ist aber nicht unproblematisch. Brasilien wird zum Beispiel immer als Beispiel genannt, einer ersten Transition Richtung Nutzung von Biomasse, weil es schon in den 70er Jahren staatlich geförderte Programme für die Nutzung von Ethanol gegeben hat. Die sind auch sehr stark umgesetzt worden in der Gesellschaft. Man könnte meinen, das ist eigentlich für die lokale und regionale Nutzung eine relativ gut verträgliche Sache. Aber wenn man sich dann die gesellschaftlichen Verhältnisse anschaut, unter denen diese Entwicklungen stattgefunden haben, dann sind sie doch problematisch, weil die Umsetzung des Programms Pro Alcohol, vor allem in den 70er Jahren, wurde durch eine Militärdiktatur in Zusammenarbeit mit den Agrareliten Brasiliens umgesetzt. Das heißt, wenn man die Frage stellt, wer profitiert denn davon? Das sind die Nutzer von Fahrzeugen, die mit Ethanol gefahren sind zu den letzten 40 Jahren in Brasilien. Natürlich haben sie einen Beitrag dazu geleistet, dass es weniger Emissionen gibt. Aber durch die Marktstrukturen, die diese Umsetzung, diese Transition hervorgerufen haben, entstehen auch ganz starke Einbüße auf die Bevölkerungsgruppen, die ohnehin stark benachteiligt waren in Brasilien. Und diese gesellschaftlichen Strukturen, die so eine Transition ermöglichen, werden oft nicht in den Vordergrund gestellt.
Wenn wir jetzt nochmal auf die transnationale Perspektive schauen, Biomasseimporte aus Lateinamerika nach Europa, da wurde ja auch gelernt. Es gab einen langen Prozess und die Forderung, diese Biomasse zu zertifizieren auf Nachhaltigkeitskriterien hin. Was ist da der Stand? Was ist daraus geworden? Also können wir uns sicher sein, dass biomassebasierte Treibstoffe, die wir hier an der Tankstelle kaufen, zertifiziert sind? Und wenn ja, hat das einen positiven Effekt?
Die Frage bei der Zertifizierung, einerseits ist natürlich, was wird zertifiziert, welche Bereiche werden zertifiziert? Also sind es einerseits Sozialstandards, Umweltstandards, die eingehalten werden? Da ist natürlich dann häufig bei den Umweltstandards kommt man auch relativ schnell an seine Grenzen, wenn man das jetzt im Biomassesektor zertifizieren möchte. Und zeigt sich beispielsweise daran, dass es sowas gibt wie einen indirekten Landnutzungswandel. Das bedeutet, dass auch wenn die Zertifizierung jetzt vorschreibt, dass man zum Beispiel nicht keinen Regenwald roden darf, um jetzt Agrartreibstoffe anzubauen, dass es einen Wandel gibt, dass zum Beispiel auf früheren Agrarflächen angebaut wird und diese früheren Agrarflächen, die wandern dann in die Regenwälder rein.
Also derzeit ist, glaube ich, Fakt, dass die Biomasse, die importiert wird, nicht auf Flächen angebaut werden darf, die nach 2008
angelegt worden sind, genau. Also zum einen ist es natürlich so, dass die ganze illegale Rodung, die davor stattgefunden hat, unproblematisch ist. Und das hat man auch in Brasilien gesehen. In Brasilien hat man dann ja auch ein neues Waldgesetz versucht durchzudrücken. Das war 2010, 11, bei dem also Amnestien beispielsweise vergeben wurden für Waldbesitzer, die vor 2008 eben auch gerodet hatten. Dadurch zeigt sich natürlich, dass diese Verschiebungen trotz allem eben auch stattfinden. Und dann ist es so, dass man häufig natürlich nicht nur eine Verschiebung hat, sondern es können durchaus mehrere Verschiebungen sein. Was sich auch wiederum darin zeigt, dass zum Beispiel die Landpreise in unterschiedlichen Regionen sehr, sehr unterschiedlich sind. Gerade in den landwirtschaftlichen Regionen ist es so, dass die Landpreise relativ hoch sind, also für das gute, hochwertigen Boden, der eben dort vor Ort ist. So ist es in Brasilien beispielsweise, Bundesstaat Sao Paulo. Ein Hektar Land, der dort verkauft wird durch einen Bauern oder einen Viehzüchter, bringt ungefähr 800 Hektar Land im Amazonasgebiet. Also das heißt, mit dem, was man da an Erlös hat, kann man natürlich im Amazonasraum noch mal viel größere Flächen wiederum roden. Und häufig sind das dann einfach mehrere Stufen, die da durchgehen. Das kann sein, dass da zunächst erstmal die Viehwirtschaft ist, dann ist in der nächsten Stufe ist vielleicht Sojaanbau drauf und erst hinterher. Und der Sojaanbau ist nicht notwendigerweise jetzt für Agrartreibstoffe und hinterher kommt dann aber der Zuckerrohranbau auf die gleichen Flächen wiederum drauf. Und dadurch hat man natürlich auch sehr lange Zyklen, die dann immer wieder zu einer weiteren Verschiebung aber führen.
Und was würde das für das Klima heißen? Weil wir diskutieren ja überhaupt deswegen über Agrartreibstoffe und über Biomasse, weil die große Idee dahinter ist, eine Wirtschaft auf Biomasse umzustellen, um mehr erneuerbare Energien zu haben, um das Klima zu schützen. Also was bedeuten diese konkreten Effekte jetzt für den Klimaschutz?
Letztlich bedeutet es, dass Regenwald, der eben sehr viel Kohlenstoff bindet, CO2 eben auch freisetzt entsprechend, indem er eben abgeholzt wird und dadurch natürlich die Klimaverträglichkeit nicht gegeben ist. Darin liegt es ja letztendlich auch, dass die Studien ergeben haben, dass bis zu 80% höhere Emissionen letztendlich aus den Biokraftstoffen oder Agrarkraftstoffen entstehen, als wenn man jetzt fossile Kraftstoffe nutzt.
Also man denkt sich ja erstmal, gut, wenn man Pflanzen nutzt, die fixieren so viel CO2 aus der Luft, wie dann hinterher wieder verbrannt werden kann. Was sind jetzt abgesehen von der Rodung von Regenwäldern vielleicht noch Gründe, warum die Klimabilanz von Agrartreibstoffen eher schlecht ist? Teilweise schlechter als die von fossilen Treibstoffen.
Einerseits ist es natürlich so, dass auch wenn die Regenwälder dafür nicht gerodet werden, dass man natürlich auf den Ackerflächen hat man Probleme wie Erosion, weil das eine sehr intensive Bewirtschaftung ist. Und gerade die tropischen Böden erodieren sehr, sehr leicht, sind üblicherweise auch sehr viel flachgründiger, als wir das bei uns sehen. Die Erosion führt natürlich dazu, dass Länder unfruchtbar werden, das auf der einen Seite. Das andere ist, um wirklich große Mengen von Kraftstoff zu produzieren, muss man auch einen sehr hohen Input letztendlich haben an Düngemitteln. Diese Düngemittel werden in den Tropen unter den hohen Temperaturen und mit der entsprechenden Bodenaktivität wird sehr viel Lachgas freigesetzt, was eine sehr, sehr viel höhere Klimawirksamkeit hat als CO2 beispielsweise. Auch Methan wird freigesetzt dabei. Also das sind alles Faktoren, die letztendlich auch wiederum nochmal den CO2-Ausstoß beziehungsweise andere Klimagase erhöht.
Es gibt natürlich auch die Frage mit der Art der Wirtschaftsweise und der Lebensweise, weil wir erstmal nach Lösungen suchen, wie diese Wirtschaftsweise, die gerade besteht, eigentlich die offiziellen Strategien im Bereich der Bioökonomie versuchen, den Lauf der Dinge eher aufrechtzuerhalten noch und die energetischen Grundlagen zu ersetzen. Aber es wird noch nicht so die Frage gestellt, was müssen wir eigentlich im Konsumverhalten, aber auch im Bereich der Industrieproduktion ändern, weil gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Länder einer nachahmenden Industrialisierung durchlaufen, die den Ressourcenverbrauch insgesamt global intensivieren. Das heißt, es ist noch nicht getan, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen erstmal eine neue energetische Grundlage. Wir wissen inzwischen, dass es keine Alternative bietet aus Klimagründen und dass der Schaden größer ist als der Nutzen in Bezug auf den Klima. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich fragen, es ist nicht nur die Frage nach der Energiegrundlage, es ist auch die Frage nach, wohin steuert unsere Wirtschaftsweise, wohin steuert die individuelle wie auch die kollektive Transformation der Natur. Und das erfordert natürlich grundlegende Fragen, die in den Bioökonomiestrategien noch nicht gestellt werden, die auch mit dem Klima zusammenhängen.
Und da gibt es ja dieses Konzept aus den 70er, 80er Jahre, mehr auf lokale Kreislaufwirtschaft zu setzen. Armin, deswegen unter anderem auch diese Initiative Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg und in anderen Regionen in Deutschland sollen dazu beitragen, dass Kommunen unabhängiger werden von Energieimporten, aber auch gleichzeitig umsatteln auf Bioenergie. Das wäre ja, wenn man das so hört, möglicherweise eine Hilfe, gerade auch wenn es um soziale Gerechtigkeit im internationalen Austausch geht. Vielleicht magst du kurz dieses Konzept von Bioenergiedörfern erläutern und daran anschließt sich natürlich die Frage, halten Sie das, was Sie versprechen?
Okay, mache ich gerne. Also ein Bioenergiedorf ist ein Dorf, das ein großer Teil von seinem Strom- und Wärmebedarf aus erneuerbaren Energien deckt, hauptsächlich aus Biomasse, können aber auch andere Energien sein. Es gibt keine konkreten, also es gibt so keine ganz allgemeingültige Definition, aber es gibt so gängig ist die Definition, dass es im Dorf mindestens so viel Strom erzeugt wird aus erneuerbaren Energien, wie das Dorf selber verbraucht. Der Wärmebedarf mindestens zur Hälfte abgedeckt wird. 50% der Anlagen sind im Bereich der lokalen Bevölkerung oder Bürgerenergiegenossenschaften oder Wärmeabnehmern, Landwirten. Und die Biomasse stammt nicht aus Monokulturen und aus genetisch veränderten Lebensmitteln. Das kann man sich so mal drunter vorstellen. Und es gibt insgesamt in Deutschland 250 Bioenergiedörfer, was in ganz Baden-Württemberg 80. Wenn man das mal einordnet, wir haben 12.000 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland, da sieht man, dass das eigentlich nur ein recht kleines Spektrum abdeckt und das Bioenergiedörfer, wie das Wort Dorf schon sagt, hauptsächlich auf kleine Gemeinden das Konzept ausprobiert wurde. Ein Beispiel hier in der Region ist das Bioenergiedorf St. Peter. Das hat 12 Kilometer Wärmenetz, 220 Anschlüsse, also Haushalte, die Wärme beziehen. Erzeugt die Wärme durch ein Blockheizkraftwerk und durch ein Holzackschnitzelkraftwerk. Und die Holzackschnitzel, die werden von den privaten Waldbesitzern angeliefert. Und damit habe ich diese Form von Kreislaufökonomie, wie man sie uns im Prinzip ja idealerweise vorstellen. Also ich brauche keine Biomasse aus anderen Gegenden importieren, die zum Teil unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Ich komme auch los von den fossilen Brennstoffen, was ja wichtig ist aus Klimaschutzgründen. Und ich erziele somit eine Art Energieautarkie oder Energieautonomie innerhalb der Kommune, die quasi jede Menge soziale Vorteile und ökonomische Vorteile hat für die Dorfbevölkerung selber. Ich spare Geld, durch das, weil ich keine fossilen Brennstoffe von Russland oder von Erdöl exportierenden Ländern einkaufen muss. Und der Geldkreislauf ist im Prinzip geschlossen. Also
es hört sich ja erstmal so rundrum schlüssig an. Dennoch ist es ja so, dass gerade wenn jetzt große Blockheizkraftwerke geplant werden, die müssen sich ja auch irgendwie rentieren. Es gibt auch andere Formen der der Energieherstellung, Biogasherstellung, das alles muss ja auch wirtschaftlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt aufgrund der Tatsache, dass es zurzeit ja ökonomischer ist, Weizen oder Getreide zu verbrennen, statt da Brot draus zu backen, das sind halt eben auch einfach Marktpreise, dass es einfach immer auch wieder passiert, dass dieses scheinbar geschlossene, runde System irgendwie verwundbar ist, irgendwo Löcher hat, irgendwo doch Biomasse möglicherweise importiert und bezogen wird und man dann nicht mehr genau weiß, wo sie herkommt.
Also bezogen auf die Bioenergiedörfer, das ist meistens eine Entwicklung von unten. Das heißt, da haben die Leute sehr hohe Ansprüche, dass die Biomasse aus der Region kommt. Warum? Weil sie ja selber durch den Anbau mit profitieren. Warum soll ich Palmöl irgendwo teuer her importieren, wenn ich quasi das gleiche Produkt auf dem Acker vor Ort herstellen kann? Die Frage Palmöl, also das kenne ich jetzt eigentlich weniger aus Bioenergiedörfern. Das wird dann hauptsächlich in großen städtischen, also Stadtwerken.
Wenn man die Idee ein bisschen ausweitet auf kommunale Energieautonomie und dann hat man ja doch schneller auch größere Anlagen.
Genau.
Und die Frage ist, wo kriegen die ihren Grundstoff?
Genau. Und das Konzept Bioenergiedörfer, das funktioniert eben nur in bilanziell abgegrenzten räumlichen Einheiten. Also auf einer Gemarkung vom Dorf, das kann ich klar abgrenzen. Da habe ich so und so viel Bioenergienutzungspotenzial. Da kann ich mir so, also mehr oder weniger den Bedarf selber decken für eine geringe Bevölkerung. Sobald wir über Bevölkerung reden, jetzt nehme ich mal meine Heimatstadt Emmendingen, 28.000 Einwohner, da ist die Energiedichte so hoch, dass die Gemarkungsgrenze nicht ausreicht, um den Energiebedarf der Stadt an Wärme und Strom durch Bioenergie zu decken. Also muss ich den von irgendwo anders hernehmen, also aus dem Nachbarbezirk. Jetzt haben wir den Schwarzwald nebendran, da geht es. Aber wo es halt eben dann die Grenze zur Nachhaltigkeit überschreiten würde, wäre quasi der Import von Holzpellets aus borealen Wäldern und in Russland zum Beispiel oder der Import von Palmöl, dann wird das ganze System halt nicht nachhaltig.
Gerade die Nutzung von Pellets auch in Holzheizungen, das ist ja zurzeit sehr in Mode. Welche Implikationen hat das so auf den Verbrauch von Holz? Wo kommt das her? Die Anzahl der Öfen in privaten Haushalten, die hat ja enorm zugenommen. Es ist einfach irgendwie schön warm, es ist eine angenehme Wärme, es strahlt sowas von Gemütlichkeit und aber auch von bürgerlicher Gemütlichkeit aus. Was hat das eigentlich für Implikationen? Da geht es ja auch um Biomasse.
Ja, da geht es ja wohl um Biomasse. Biomasse ist auch unser wichtigster heimischer Energieträger. Warum eben, was dazu führt, dass eben fossile Brennstoffe hauptsächlich importiert werden. Die Verfügbarkeit von Biomasse ist aber begrenzt. Also hier in Deutschland sind wir im Moment so bei der Gesamtenergieproduktion haben wir ungefähr 40% oder 50% der Gesamtenergie wird im erneuerbaren Energienbereich wird durch Bioenergie erzeugt. Und davon ist Holz mit 75% unmittelbar beteiligt. Und Holz kann ich halt in verschiedenen Formen zur Bioenergieherstellung nutzen. Also Pellets, Pelletöfen, Hackschnitzel in Hackschnitzelverbrennungsanlagen oder auch zur Vergasung von Waldrestholz in Blockheizkraftwerken. Und solange das aus der Region ist, ist das im Prinzip auch nachhaltig und trägt es zu den Klimaschutzzielen bei. Also zum Beispiel das Wärmenetz in St. Peter, das spart pro Jahr 3.500 Tonnen CO2. Also gegenüber, das sind mehr wie 80%, wenn all die 220 Häuser im Prinzip noch konventionell mit Öl oder mit Gas beheizt werden. Und das ist ja das, wo wir hinkommen wollen, durch die kommunalen Klimaschutzziele haben wir im Prinzip vereinbart, national, aber auch auf Länder- und kommunaler Ebene, die Klimaschutzziele umzusetzen, zur Stabilisierung vom 2-Grad-Ziel. Das heißt, durch Einsparung von 50% Energie zunächst mal vorzunehmen, dann die restlichen 50% durch 80% erneuerbare Energien zu erzeugen und dann erreichen wir auch das 90% Klimaschutz zählt bis 2025.
Wir sprechen jetzt natürlich hauptsächlich von dem Wärmesektor. Das muss man einfach bedenken. Mhm. Die Menschen, die in diesen Dörfern, vor allen Dingen in ländlichen Regionen wohnen, aber auch die Bevölkerung von größeren Kommunen und bis hin zur Stadt, ist ja vor allen Dingen auch mobil. Also wir haben jetzt sehr viel über Wärme gesprochen, aber die Frage der Mobilität, der ganze Verkehrssektor ist in diesem Fall ja noch gar nicht mitgedacht, wenn es darum geht, wie viel kann eine kleine Einheit halt zu diesem großen Klimaschutzziel beitragen.
Genau, also die auf der lokalen oder auf der kommunalen Ebene teilen sich die Treibhausgasemissionen eigentlich zu je einem Drittel auf private Wohnhäuser auf einem Drittel Verkehr und ein Drittel auf Industrie, Gewerbe, Handel. Wenn wir gucken, die Biomasse, welchen Beitrag das die hat, dann ist sie bei der Wärmewende mittlerweile bei 37% mit erneuerbaren Energien dabei, bei Stromproduktion bei 13% und im Bereich der Kraftstoffe gerade mal bei 8%. Das zeigt, dass Gott sei Dank, dass man gerade bei den Kraftstoffen, da im Prinzip noch nicht so weit ist und natürlich auch durch die Rückschläge in den vergangenen Jahren, also quasi, dass sich herausgestellt hat, dass die Kraftstoffe der ersten Generation, der zweiten Generation im Prinzip klimaschädlicher sind bei der Erzeugung und bei der Verwendung wie konventionelle Kraftstoffe, dass man sich da schlicht und einfach politisch, denke ich, verschätzt hat und daher mittlerweile eben auch die Richtlinie, EU-Richtlinie angepasst hat, dass man die Ziele nicht mehr so hoch hängt, sondern mittlerweile ist das einfach ein Stück weit realistischer, was in den Bereichen passieren kann.
Susanne, wenn du das hörst, die 8% hört sich erstmal wenig an im Bereich Kraftstoffe, Biomasse-Einsatz im Bereich der Kraftstoffe. Die Gruppe Energiehunger, nein danke, plädierte dafür, diese Prozentzahl eher noch weiter runterzufahren, unter anderem um eben einen Importstopp vielleicht von Biomasse aus Übersee zu realisieren, weil genau das ja die große Problematik ist. Was sagst du dazu, wenn du hörst, okay, im Bereich Verkehr haben wir erst 8%?
Erst 8% ist natürlich, klingt zunächst erstmal wenig. Man muss natürlich immer bedenken, welcher Verbrauch ist überhaupt da. Also, und vor allem ist es natürlich auch das ist ein Sektor, wo nach wie vor, der einfach auch im Wachsen ist. Also der ganze Energiesektor. Es ist eigentlich relativ egal, auf welchen Bereich man schaut. Der Energiekonsum nimmt eher noch zu. Vor allem, wenn man es global betrachtet. Aber auch bei uns, auch der Treibstoffkonsum nimmt zu. Und das heißt natürlich, wenn ich das immer nur prozentual betrachte, bedeutet das, dass ich trotzdem einen wachsenden Markt habe. Selbst wenn ich sagen würde, okay, ich decke das jetzt bei den 8%. Und es gibt auch Untersuchungen, die einfach zeigen, dass sich dennoch die Verwendung von beispielsweise Palmöl in den Jahren 2006 bis 2014 verändert hat. Und zwar ist die EU, in die EU importiertes Palmöl war 2006, wurde das noch zu 82% für als Nahrungsmittel, als Futtermittel etc. und in der Industrie verwendet. Und 2014 waren es 45%, die in die Energie reingingen. Während es eben 2006 waren es im Energiebereich nur 9%, also gerade bei Palmöl. Und das ist natürlich schon, sieht man da, dass da ein immenser Anstieg letztendlich auch stattfindet. Und es ist auch in der Menge, die einfach importiert worden ist, die ist auch hochgegangen. Und zwar hat sich die um ungefähr ein Drittel eben auch erhöht.
Das heißt also, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen wie diese erneuerbare Energienrichtlinie der EU, also jetzt wird ja gerade die zweite verabschiedet, die diese Prozentzahl deckeln soll, aber die erste, die diese 8% als Ziel gesetzt hat, dass die eine eindeutige Wirkung zeigt, also eine eindeutige Wirkung auf die Frage, wie viel und auch zu welchem Prozentsatz wird das Material. Ja. In der Bioökonomiestrategie der Bundesregierung ist man sich, glaube ich, Fabrizio, der Tatsache schon bewusst, dass es auch eine Konkurrenz gibt zwischen Tank oder Teller, Ernährungssicherung einerseits, Energiebedarf andererseits. Und es gibt ja dieses Prinzip von Food First, also dieses Primat der Ernährungssicherung. Mhm. Trotzdem ist die Frage, lässt sich das durchsetzen? Wenn wir jetzt nochmal nach Lateinamerika schauen, in die Länder, in denen große Plantagen inzwischen angelegt werden. Mhm. Warum ist es da so schwer, für lokale Gemeinschaften, für die Kommunen, für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, dieses Ziel, erst die Ernährung sichern, wirklich durchzusetzen?
Das ist eine sehr gute Frage, ist auch eine komplexe Frage, weil das eindeutig zeigt, dass ein gut gemeintes Ziel sozusagen, das in ein Dokument reingeschrieben wird, erstmal politisch attraktiv sein mag, wenn man als Bürgerin diese Strategien liest. Wenn man aber hinschaut, wo diese Produktion stattfindet, unter welchen Bedingungen sie stattfindet, hängt die Produktion nicht nur von dem einen Land ab, sondern es hängt von unterschiedlichen Akteuren ab, die daran beteiligt sind. Und in Lateinamerika ist es so, dass die Machtstrukturen in der Gesellschaft, im Agrarbereich zumindest historisch, sehr stark konzentriert geblieben sind seit der Kolonialzeit, aber insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. Das heißt, die Mitbestimmungsmöglichkeiten von kleinbäuerlichen Organisationen im Vergleich zu dem Agrarlobby zum Beispiel ist sehr gering. Wenn der Wirtschaftsdruck in so einem Land wie Deutschland, das exportorientiert arbeitet und vom Export lebt, der ist sehr stark. Und dann gibt es in Deutschland auch jenseits des deutschen Bodens sozusagen, da werden Konzerne auch jenseits, also in anderen Ländern aktiv. Und da verschwimmen sich dann die rechtlichen Rahmenbedingungen, die eben in Europa gelten. Da kommen andere Möglichkeiten zur Geltung. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es Großunternehmen gibt, die in Zusammenarbeit mit nationalen Eliten dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der Produktion zugutekommen. Und diese Interessen sind bei weitem stärker als die Interessensvertretung der kleinen bäuerlichen Organisationen. Also ein Beispiel, ich habe in Guatemala erlebt, eine Kommune, die im Bereich Raumplanung sehr aktiv geworden ist. Sie haben sich vorgenommen, die Ausweitung von Palmöl zu bremsen. Durch den demokratisch erstellten Raumplan, und da haben sich ganz starke Organisationen zusammen mit der Kommune getan, was sehr gut war. Ganz schnell war die Raumplanungsabteilung unter Druck durch transnationale Konzerne. Und der Person, die für die Raumplanung zuständig war, wurde 2-3 Tage nach der Verkündung des Raumplans, wo eben diese Anbauflächen begrenzt wurden, angeschossen. Und das war jetzt zum Beispiel in Guatemala der Fall, aber wir beobachten in Lateinamerika, dass die Konflikte um Ressourcenschonung, Ressourcenschutz, auch Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte auf Landbesitz eingehalten werden, die stehen ganz stark unter Druck. Und es geht oft auch um Leben oder Nichtleben. In Peru beispielsweise ist es für Großkonzerne möglich, sich auch polizeiliche Kräfte einzukaufen, damit sie gegen Proteste der Bevölkerung vorgehen, ganz legal. Das heißt, die Ziele, die eventuell festgelegt werden in einem Land, hängen davon ab, wie die Rahmenbedingungen auch in anderen Ländern sind und welche Interessen können sie sich wie durchsetzen. Und da ist eine Palette an Möglichkeiten, sich trotz dieser Maßstäbe, die hier gesetzt werden, doch noch die Ressourcen anzueignen, weil es letztendlich auch nationale Ökonomien darum geht, die eigene Existenzgrundlagen zu sichern. Und da wächst auch der Druck enorm zwischen Nationen. Also wir beobachten, dass in Lateinamerika es sind längst nicht mehr die europäischen Unternehmen und Staaten, die aktiv sind. Wir haben auch zum Beispiel China ganz stark, Indien kommt auch. Also die Süd-Süd-Verhältnisse verändern sich auch nach einem ähnlichen Muster wie früher. Und Brasilien selbst wird in anderen Ländern Lateinamerikas aktiv, um die Nachfrage, Sojanachfrage zum Beispiel, aus China decken zu können. Also wir haben eine Hierarchisierung von Machtverhältnissen. Und das ist längst nicht mehr so eine Nord-Süd-Problematik. Und es ist sehr gut, wenn es lokale Ansätze gibt. Aber die Frage ist, wie lösen wir diese Fragen global? Und da haben nicht alle Akteure die gleiche Möglichkeiten mitzubestimmen, gerade bei den Klimaverhandlungen zum Beispiel.
Ja, mir fällt jetzt zu den Klimaverhandlungen diese Initiative oder dieser Bereich Climate Smart Agriculture ein, also eine kluge Form der Landwirtschaft, die klimaeffizienter wirtschaften kann, wenn man sich dort so ein bisschen die Liste anschaut, derer, die Mitglied in diesem Verband sind, sind es eben auch wieder sehr viele große Firmen. Und es ist die Frage, wie jetzt gerade kleinere, kommunalere, kollektivere Zusammenschlüsse hierin auch eine Stimme finden können. Also Themen, die jetzt dieser Tage in Bonn dann wieder auf der Agenda stehen. Wenn man das so hört, der Ansatz in Guatemala, Bioenergiedörfer in Deutschland, welche Formen des Voneinanderlernens oder auch solidarischen Handelns wären denn da vielleicht möglich? Also was wären da Ideen von hier und was wären vielleicht auch Ideen von dort?
Ja, ich denke, zunächst mal ist die Ausgangsproblematik ähnlich. Also auch wir haben ja Druck auf die Agrargebiete, also durch Großkonzerne mittlerweile in Deutschland. Man kriegt keine Ackergebiete mehr als kleinen Bauer, weil einfach der Preisdruck mittlerweile so hoch ist. Und möchte man da Energiemais anbauen oder möchte man da Energieraps anbauen, das lohnt sich dann nur ab einer bestimmten Economy of Scale. Das heißt, diese Ökonomie ist eigentlich, oder die Ökonomie als Problem hinter den Landnutzungskonflikten ist eigentlich ähnlich. Die Frage, was man voneinander lernen kann, ich denke gerade dieses Beispiel Bioenergiedörfer ist eigentlich so eine Art, also Leben in bewussten Grenzen mit den eigenen Ressourcen und dadurch nicht nur den Klimaschutz zu fördern, sondern auch andere ökologische Nachhaltigkeitsgrenzen zu beachten, nämlich eben, ich habe nur einen begrenzten Lebensraum, ich habe nur begrenzte Bodenressourcen, ich habe nur begrenzte Wasserressourcen und da muss ich überall drauf aufpassen und das ist zum Beispiel was, ein Konzept, das übertragbar wäre. Und dann würde man sich so eine Entwicklung vorstellen, statt urbanen Megastädten würde man dann in Papua oder in Peru würde man eher das Ganze kleinräumiger strukturieren, von der Raumplanung her, weil nur über kleine Räume schaffe ich das nachhaltig, die Bedürfnisse zu decken. Wir müssen drauf gucken, wir zeichnen uns immer als fehl- und überentwickelt und wir müssen uns eigentlich an den Südländern orientieren. Und deswegen ist es auch für uns ganz interessant, gerade auf Beispiele aus Lateinamerika, aus Asien zu gucken, auf Afrika. Wie kann sowas auch umgesetzt werden?
Stimme ich dem letzten Punkt ganz zu. Ich glaube, der erste Schritt in Richtung voneinander lernen und miteinander lernen ist, das Bewusstsein darüber zu gewinnen, was geschieht in dem jeweiligen Ort. Ich denke, eines der wesentlichen Probleme ist nämlich diese Unterteilung zwischen entwickelten und unterentwickelten Ländern und dieses Leitbild, das in den Köpfen der Menschen im globalen Süden teilweise noch herrscht, dass das Modell, was hier versucht wird, überwunden zu werden, noch sehr stark in den Köpfen der Menschen im globalen Süden verankert ist. Das als Ziel gilt sozusagen erst, wenn ich diesen industriellen Standard erreicht habe, gelte ich als modern. Und das ist etwas, was, glaube ich, momentan ganz stark thematisiert und problematisiert werden muss. Denn es geht in der Bioökonomie zurück zu den natürlichen Lebensgrundlagen zu kehren. Agrarökologischen Anbau zum Beispiel war eigentlich schon immer da. Der ist eigentlich durch die ganze Modernisierung, Industrialisierung eher kaputt gemacht worden. Zum Teil ist er noch da. Und ich glaube, es ist wichtig zu beachten, dass das, was lokal ist, ist immer eingebettet in transnationalen Verhältnissen. Für mich ist es so ein Verteilungsproblem. Der Ressourcenverbrauch findet an einem Ort statt. Diese Ressourcen, die gebraucht werden, sind woanders. Also das heißt, die Leute, die neben den Ressourcen teilweise leben, brauchen diese Ressourcen gar nicht. Diese industrialisierten Zentren sind historisch gewachsen. Und wenn die Regierungen in diesen Ländern es nicht schaffen, die gesellschaftlichen Grundlagen weiterhin aufrechtzuerhalten, dann haben sie auch Probleme zu Hause. Ja? Ich glaube, wenn sich eine Gemeinde in Guatemala dessen bewusst ist, wie diese Verhältnisse auf die eigene Entwicklung wirken, dann gibt es auch Möglichkeiten, sich mit anderen Bewegungen in anderen Ländern zusammenzutun, mit anderen Initiativen zusammenzutun und argumentativ zu wachsen und den politischen Druck letztendlich mit Argumenten durch transnationale Bewegungen zu erhöhen. Ich glaube, da liegt die Chance, also lokal transnational zu agieren. Beispielsweise, indem man durch diese Studien, die jetzt bekannt worden sind, man kann argumentieren, okay, 80% mehr CO2-Ausstoß ist keine Lösung. Deshalb lohnt es sich, hier zu schützen.
Die kleinen Kreisläufe haben wir ja jetzt diskutiert im Zusammenhang eher mit ländlichen Regionen. 50% der Menschen leben seit circa 10 Jahren in großen Städten. Die Megacities wachsen. Die städtische Bevölkerung wird massiv weiter wachsen. Da funktioniert es ja vielleicht mit diesem kleinen Kreislaufdenken nicht mehr so gut. Was wäre denn, wenn man das berücksichtigt, nochmal ein wichtiger Punkt, sowohl aus der Perspektive von Klimaschutz als auch Klimagerechtigkeit.
Wichtig wäre meines Erachtens nach in dem Zusammenhang einfach einen Deckel oben drauf zu machen und zu sagen, wir können unsere Ansprüche nicht immer weiter in die Höhe schrauben. Das gilt natürlich vor allem für uns hier im globalen Norden, weil wenn man Entwicklung im Süden zulassen möchte, kann man sie dort nicht im gleichen Maße begrenzen, kann man also auch diese Ansprüche dort nicht setzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben dieser Blick, was Fabrizio auch gerade gesagt hat, dass der Blick in den Süden auch irgendwo wichtig ist, weil auch der Süden natürlich eine eigene Entwicklung hat und vielleicht Entwicklung auch ganz anders denkt, als wir das tun. Und wir da natürlich eine ganze Menge lernen können und auch sehen können, dass ja ein lebenswertes Leben auf einem ganz anderen, ja in einem ganz anderen Kontext vielleicht möglich ist, als wir uns das hier erarbeitet oder ja letztendlich geschaffen haben.
Stichwort Urbanisierung, da haben wir alleine das Problem, um den Wohnraum zu schaffen bis 2050 für die wachsende Bevölkerung, wenn das alles durch Beton und Zement produziert wird, durch das, weil es sehr energieintensiv wird, wird unser gesamtes CO2-Budget, das wir noch zur Verfügung haben, durch die Zementherstellung und Stahlproduktion aufgefressen. Also da reden wir darum, dass Bioökonomie nicht nur Grenzen der Bioökonomie drüber reden müssen, sondern dass sich da auch Chancen und Potenziale bieten. Zum Beispiel Wohnraum durch Holz, Baustoff Holz ist der natürlichste Werkstoff überhaupt und wir legen gleichzeitig eben auch noch CO2 in Strukturen fest. Und in Singapur gibt es schon das erste 50-stöckige Holzhochhaus. Also man ist mittlerweile eben dabei, dieses bewusst Zukunft, städtische Zukunft auch neu zu denken. Und auch da hat die Bioenergie im Prinzip eine Rolle. Und auch da gibt es Chancen und Potenziale, allerdings nicht in Form von importiertem Palmöl.
Ja, wir sind mit unserer Zeit so ziemlich am Rande dessen, was uns im Rahmen der Sendung möglich ist. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme an dieser Studiodiskussion. Wir haben gesehen, es ist ein unglaublich komplexes Feld, in dem Ernährung und Verkehr und Wärme, Wärmedämmung ganz viel miteinander zu tun haben. Bioökonomie ist ein großes Schlagwort, ein extrem umkämpftes Feld, in dem man vielleicht das Denken zwischen nationalen Kompetenzen und Interessen einerseits aufweichen sollte Richtung, was braucht es eigentlich, um eine wirklich gerechte Form der Energiewende hinzukriegen. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Entschuldigung nochmal, dass der Beginn der Studio-Debatte eben so holprig war. Allerdings, definitiv werdet ihr ihn finden auf der Homepage vom Südnordfunk. Das ist bei iz3w.org, Südnordfunk. Genau, und wir füllen jetzt einfach die letzten paar Minuten noch mit Musik.
Earth is 4.5 billion years old. Mankind, about 140,000 years old. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day, then we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom,
Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens, and we willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before. Species that have been here longer than us will be gone because of us in this 3 seconds.
Das war Prince Ear, Man vs. Earth, vielleicht etwas pastoral. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 5. Dezember mit einer Sendung zum Thema Keine Gewalt gegen Frauen. Bis dahin, tschüss.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air.
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.